und deine Station ID.
Radio Tux, the German Linux Radio.
So, hallo zusammen am Nachmittag hier an den Linux-Tagen in Chemnitz. Hier ist der Roman. Neben mir steht jetzt Ralf Spenneberg. Möchtest du dich bitte kurz vorstellen, Ralf?
Ja, hallo, hier ist Ralf Spenneberg auf Radio Tux. Ich bin Freischaffender, Dozent, Trainer, Berater und unterstütze Firmen bei der Einführung von Open-Source-Sicherheitslösungen.
Danke. Du hast ja heute Vormittag auch einen Workshop hier vorgetragen zum Thema LE-Linux in der Kiosk-Version. Kannst du da ganz kurz eine 2-3-sätzige Zusammenfassung sagen, was da abgegangen ist?
Gut, also es ging darum, dass SE-Linux eben inzwischen wesentlich einfacher geworden ist und ganz neue Funktionen bietet. Und dieser Kiosk-Mode bietet mir die Möglichkeit, ein System relativ einfach in den Zustand zu versetzen, Benutzer ohne Kennwörter sich anmelden zu lassen, so dass sie das System nicht verändern können, keine persönlichen Daten drauf speichern können, aber das System nutzen können, um zum Beispiel aufs Internet zuzugreifen. Ideal für Systeme, die öffentlich und aufgestellt werden, in Bibliotheken, als Surfstationen und auf denen eben sensitive Informationen nicht dauerhaft gespeichert werden sollen.
Ja, also ein Anliegen, das auf Linux-Seite ja bisher nicht so wahnsinnig bekannt war. Ist das irgendwie jetzt ein Prototyp schon fast von so einer Kiosklösung oder gibt es auch andere Anbieter, die sowas haben?
Also so Kiosklösungen gibt es durchaus schon etwas länger, auch unter Linux. Vor allem die grafischen Oberflächen haben dort eine ganze Menge gemacht in der Vergangenheit. Und die KDE zum Beispiel bietet auch eine derartige Möglichkeit. Ich kann in der KDE auf Applikationsschicht einen Kiosk-Mode aktivieren. Der Unterschied bei SE-Linux ist halt, dass ich es im Kernel mache und damit eine wesentlich bessere Überwachung habe. Es können eben nicht durch Fehler in Applikationen, durch Programmierfehler dort Probleme auftreten.
Ich würde gerne beim Thema SE-Linux noch ein bisschen verweilen. SE-Linux, also Security Enhanced Linux oder sicherheitserweitertes Linux, wenn ich das so höre, Linux ist ja von Haus aus sicher. Ist das nicht Wasser in den Rhein getragen, wenn da so ein SE-Linux auftaucht?
Gut, das ist jetzt Ansichtssache. Also ich könnte genauso gut behaupten, Linux ist vom Design her ein sehr unsicheres Betriebssystem. Da werden sicherlich einige Augenbrauen hochgehen und einige Leute auch protestieren. Aber wenn man sich einfach so ein paar Sachen anschaut, Linux ist im Grunde ja ein Unix-Klon. Unix ist vor fast 40 Jahren entstanden und viele Konzepte, die wir heute verwenden, haben wir von da aus mitgenommen. So kann man sich zum Beispiel das Rechtekonzept anschauen. Es gibt eben nur drei Rechte unter Linux, R, W und X. Ich kann also nur das Recht lesen, schreiben und ausführen vergeben und nicht feinfühliger. Ich kann nicht sagen, ob jemand an einer Datei anhängen darf, eine Datei löschen darf. Das ist so mit den normalen Dateirechten nicht möglich. Und darüber hinaus kann ich diese Rechte auch nur für einen Eigentümer und für eine Gruppe verwalten. Also immer dann, wenn ich eine Datei habe und unterschiedliche Benutzer unterschiedlich berechtigen möchte, kriege ich Probleme. Wenn also ein Benutzer X die Datei lesen darf, ein Benutzer Y die Datei schreiben darf und ein Benutzer Z keinen Zugriff bekommen darf, wird es schwierig, das zu realisieren. Ich kann vielleicht in die Gruppen ausweichen, aber dann habe ich dasselbe Problem, wenn ich eben unterschiedliche Gruppen habe, die ich auf die Art und Weise berechtigen möchte. Vor allen Dingen gibt es Probleme bei Dateien, die allen Benutzern oder vielen Benutzern zur Verfügung stehen sollen. Wenn ich also zum Beispiel einen Befehl habe wie die Shell, der von fast jedem Benutzer benutzt werden können muss, dann muss ich eigentlich allen das Recht geben, die Shell aufzurufen. Und ich kann nicht einzelne Benutzer denyen oder ihnen den Zugriff verweigern. Das sind andere Betriebssysteme uns weit voraus. Also unter Windows gibt es diese Möglichkeiten zum Beispiel schon seit langem. Also vom Rechtekonzept ist Windows wesentlich besser, von den Möglichkeiten zumindest, erstmal aufgestellt. Auch wenn sie vielleicht nicht so genutzt werden, das mag was anderes sein. Das nächste Problem, was wir haben unter Linux, ist, dass es nur zwei Arten von Benutzern gibt. Es gibt nur Root und den Rest. Root darf alles, der Rest darf gar nichts. Und es gibt keine Möglichkeit, jetzt so einen halben Root zu erzeugen. Es gibt nicht die Möglichkeit zu sagen, ich möchte einen Benutzer haben, der soll jede Datei lesen dürfen, um zum Beispiel ein Backup durchzuführen. Das muss ich mit Root-Rechten tun. Dann hat der Backup-Prozess aber auch gleich alle anderen Rechte, die Root immer hatte. Ich kann das nicht irgendwie einschränken, zumindest nicht mit den normalen Linux-Möglichkeiten. Da hat sich zwar auch ein bisschen was geändert in den aktuellen Kernel, aber klassisch erstmal nicht. Es gibt dann gewisse Aktivitäten, für die braucht ein Benutzer Root-Rechte. zum Beispiel um sein Kennwort zu ändern, um zu pingen, um gewisse andere Sachen zu machen. Und da retten wir uns dann mit einem relativ dummen Trick raus. Wir versehen die Binaries mit einem SetUID-Bit. Das bedeutet, dass in dem Moment, wo der Benutzer den Prozess startet, der Prozess mit Root-Rechten gestartet wird. Also ein normaler Benutzer startet den Ping-Befehl und der Ping-Befehl hat nachher sämtliche Rechte von Root. Könnte theoretisch ein Benutzer hinzufügen, könnte auch alles andere machen, könnte sämtliche Dateien auf dem System löschen. Und wir vertrauen einfach nur darauf, dass der Programmierer des Ping-Befehls das wohl schon richtig gemacht hat. Genauso wie der ParseWebD-Befehl dann natürlich auch pingen könnte und umgekehrt auch alles löschen könnte. Und im Grunde ist das einfach nur eine Sicherheit durch die Applikation. Und es gibt keine Möglichkeit, unten drunter sicherzustellen, dass die Applikation sich wirklich richtig verhält. Da wir wissen, dass die meisten Programme unter Unix in C geschrieben sind und C so eine fantastische Programmiersprache ist, mit so wunderschönen Features wie Buffer-Overflows und Format-String-Fehlern und immer wieder auch neue derartige Fehler ja gefunden werden, aktueller Software, auch in sehr alter Software, muss uns klar sein, dass solche Programmierfehler auch noch im Ping-Befehl sein könnten, im ParseWebD-Befehl sein könnten, auch in anderen Befehlen, die SetUID-Root sind. Und das könnte zur Kompromittierung des gesamten Systems führen. SE-Linux oder auch AppArmor, was ja auch existiert als Sicherheitslösung, unten drunter kann eben dann hingehen und sagen, okay, der Prozess läuft vielleicht mit Root-Rechten, er darf vielleicht aus Linux-Sicht alles tun, was Root darf, aber ich, SE-Linux, sage, nein, er darf nicht alles. Er darf eben dann doch nur pingen und nicht eben alle Dateien löschen. Er darf dann eben doch nur die IP-Adresse ändern und nicht das System runterfahren. Und das sind eben Möglichkeiten, die ich da mit SE-Linux habe und mit SE-Linux das Ganze einschränken kann und damit das System sicherer gestalten kann. Es ist natürlich komplex, es ist aufwendig, es ist eine zusätzliche Schicht, die man erstmal nicht sieht. Wenn man also die Schicht nicht kennt, wenn man nicht weiß, wie sie funktioniert, wenn man nicht weiß, wo sie protokolliert, dann kann man in vielen Fällen ungewöhnliche Fehlermeldungen bekommen, die man vielleicht nicht verstehen kann.
Ja, das wäre ja auch meine nächste Frage gewesen, die ich kurz anschließen möchte. Es wird ja SE-Linux auch unter anderem auf Wikipedia geschrieben, es wäre eben zu komplex für, Anführungsschlusszeichen, normale User. Du hast das kurz angesprochen. Jetzt, wenn ich als normaler User, der gerade noch genügend Intelligenz aufbringt, um den Rechner zu starten, sowas haben möchte, würdest du mir das empfehlen oder würdest du sagen, nee, Finger weg?
Also das ist immer eine sehr zweischneidige Sache. Also es ist eben eine erhöhte Sicherheit, die das System bringt. Man muss sich überlegen, braucht man das nicht. Ich persönlich setze es auf meinem Laptop ein, weil ich mit dem Laptop sehr viel unterwegs bin, in unterschiedlichen Umgebungen mich auch befinde, hier über WLAN erreichbar bin, weil ich mich ins WLAN einlogge, in anderen Netzwerken erreichbar bin und dort benutze ich einfach SE-Linux, um mein System ein wenig sicherer zu machen und sicherzustellen, dass eben, auch wenn ich vielleicht nicht die neuesten Updates draufgespielt habe oder vielleicht eine Sicherheitslücke bekannt ist, also eine Sicherheitslücke existiert, die noch nicht bekannt ist, für die es noch kein Update gibt, mein System trotzdem relativ sicher ist, damit ich mich vor Angriffen nicht großartig fürchten muss. Auf der anderen Seite setze ich es vor allen Dingen auf Servern ein. Auf mein eigenes System, auf Systemen von Kunden setze ich es ein, um dort eben bestimmte Applikationen, die dort betrieben werden, eben vor Angriffen zu schützen. Wobei, das ist ein bisschen falsch ausgerückt. Also die Applikationen werden nicht vor den Angriffen geschützt, sondern die Applikation ist unter Umständen Angriff ausgesetzt, aber ich möchte das System schützen vor einem Angriff, der über die Applikation ausgeübt wird. Also stellen wir uns vor, wir haben einen Webserver, der Webserver hat eben eine Sicherheitslücke, sodass ein Angreifer vielleicht beliebige Befehle auf der Kommandozeile ausführen könnte, dass irgendwo ein Fehler in der PHP-Applikation vielleicht vorhanden ist. So etwas gibt es ja durchaus. Dann ist der Fehler weiterhin in der PHP-Applikation drin, auch wenn ich SE-Linux auf dem System habe und der Angreifer kann versuchen, das auszuführen, den Befehl auszuführen. Aber dann sagt SE-Linux, Moment, das ist der Webserver, das ist eine PHP-Applikation, die darf nicht die Shell aufrufen, die darf nicht eine E-Mail verschicken oder jetzt eine Datei aus dem Internet herunterladen. Und da kann dann eben SE-Linux die Sicherheit erhöhen. Und da macht es nach meiner Meinung nach auch Sinn. Ob das für den normalen Endanwender zu Hause, der sich eh in einer geschützten Umgebung befindet, wirklich Sinn macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. Erfreulicherweise ist es aber so, dass wenn man sich dazu entscheidet, es relativ einfach geworden ist. Die modernen Distributoren, die SE-Linux unterstützen, das ist in erster Linie Debian, Fedora und die kommerzielle Red Hat Distribution und deren Klone, also CentOS zum Beispiel, bringen eine fantastische Policy mit, die fast out of the box auf jedem normalen Desktop erstmal laufen würde. Wenn es sich also um einen einfachen Endanwender handelt, der nicht großartig seine Installation anschließend anpasst, manuell zusätzliche Software installiert oder Standardeinstellungen verändert, sollte das eigentlich unproblematisch laufen. Ich selbst setze es auf meinen Laptops seit mehreren Jahren ein und habe immer nur sehr wenig anpassen oder modifizieren müssen. Auf dem aktuellen System gar nichts mehr. Das läuft einfach so, das ist immer an und ich verwende es einfach bei der täglichen Arbeit und ich kann alles tun. SE Linux stört mich bei meiner aktuellen Arbeit gar nicht. Das hängt damit zusammen, dass die modernen Distributionen SE Linux so verwenden oder so einsetzen, dass nur bestimmte Prozesse überwacht werden, so etwa 40 bis 50 Prozesse auf dem System und all das, was man als normaler Benutzer, der sich in dem System angemeldet hat, macht, eigentlich nicht großartig eingeschränkt wird, sodass ich weiterhin meine Editoren aufrufen kann, drucken kann etc. und SE Linux dort eigentlich gar nicht eingreift, sondern eben nur eingreift, wenn eben auf einen Webserver zugegriffen wird oder wenn eben bestimmte Dienste auf dem System gestartet werden und die überwacht werden.
Ja. Das, was du vorhin beschrieben hast, was SE Linux macht mit den Rechten, also vor allem auf Dateiebene, aber auch auf Prozessebene, ist das nicht irgendwie bei einem normalen Linux eine Riesenlücke? Oder anders gefragt, das ist ja historisch gewachsen, ist ja sehr alt, wie du gesagt hast. Wird da in naher Zukunft jetzt auch außerhalb von SE Linux irgendwann mal was passieren, dass die Rechte analog Windows beispielsweise vergeben werden können?
Sicherlich nicht. Das hängt damit zusammen, dass wir mit oder dass das Linux-Betriebssystem versucht, sehr stark Unix-kompatibel zu bleiben. Darauf basiert der gesamte Erfolg der gesamten Unix-Familie überhaupt, dass man theoretisch heute ein Skript nehmen könnte, was 1972, 73 entwickelt worden ist, und das würde heutzutage immer noch so laufen. Man müsste es wahrscheinlich neu kompilieren, wenn es irgendwie ein binäres Programm ist, damit die aktuellen Bibliotheken eingebunden werden, aber es würde funktionieren, weil sich an den grundlegenden Konzepten nichts geändert hat. Man hat durchaus an den Rechten ein bisschen was gemacht. Was hat man gemacht? Man wollte eben die Möglichkeit schaffen, dass mehrere Benutzer mit unterschiedlichen Rechten derselben Datei berechtigt werden können. Die Möglichkeit gibt es inzwischen, das sind die sogenannten POSIX-ACLs. Ich kann also weitere Benutzer an einer derselben Datei berechtigen und denen abweichende Rechte geben. Aber nur R, W und X, mehr Rechte habe ich nicht. Man hat ins Extended 2-3-Dateisystem ein paar Funktionen eingebaut, dass ich dort sagen kann, dass eine bestimmte Datei von niemandem gelöscht werden oder geschrieben werden darf oder dass eine bestimmte Datei nur angehängt werden darf. Das sind Features, die man dort in das Dateisystem eingebaut hat. Die sind aber dann nicht wieder benutzerspezifisch, sondern die gelten dann für alle Benutzer. Man hat in den aktuellen Kernel noch ein zusätzliches Feature reingebaut, das sind die sogenannten POSIX File Capabilities. Ich kann einem Befehl wie dem Ping-Befehl oder dem Pass-WD-Befehl das SetUID-Bit wegnehmen und dann nur bestimmte Root Capabilities geben. Also dem Ping-Befehl nur das Root-Recht geben, auf das Netzwerk zuzugreifen. Alle anderen hat er dann nicht. Sodass er nicht alle Root-Rechte hat und eben nicht zum Beispiel einen Benutzer hinzufügen könnte, nicht alle Dateien löschen könnte. Das setzt sich aber nicht wirklich durch. Die Distributoren nutzen das kaum, um das wirklich eben auf ihren Distributionen einzusetzen, um die Sicherheit zu erhöhen. Dort hat sich eben bei den Distributoren einfach die Entscheidung durchgesetzt, entweder SE Linux zu nehmen und zu unterstützen oder eben bei SUSE und Ubuntu AppArmor zu verwenden, um eben gewisse Prozesse zu überwachen und eben sicherzustellen, dass die eben sich nur so verhalten, wie es eben die Richtlinie erlaubt. Und die anderen, man kann sie nutzen, aber es ist nicht wirklich eine Community da, die das pflegt und sagt, so muss es sein. Es gibt ein paar Ausnahmen, ein paar Personen, die sich darum kümmern, aber nicht wirklich viel.
Okay. Wenn ich dich so sprechen höre, dann spüre ich Begeisterung, auch an der Community, Begeisterung am Linux. Du machst das sehr professionell und es ist in der Tat ja auch so, dass du Open-Source-Kurse anbietest. Kannst du dazu zwei, drei Sachen sagen, wo du das machst, in welchem Umfang?
Gut, ich meine, jeder muss leben. Leben kann man nur, wenn man Geld verdient. Ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, tatsächlich mit meinem Wissen Geld zu verdienen, indem ich eben Unternehmen berate beim Einsatz von Open-Source-basierten Lösungen, Linux-Schulungen zu geben, Beratung zu machen und Ähnliches und habe bereits 1999 angefangen, wahrscheinlich als einer der ersten in Deutschland Linux-Schulungen anzubieten und mache das seitdem. Also ich glaube, April 99 lief die erste von mir und seitdem biete ich eben Linux-Schulungen an. Am Anfang noch sehr viel mit Partnern, ich habe sehr viel mit Red Hat zusammengearbeitet, sehr viel mit der Unilog Integrator zusammengearbeitet, also großen Unternehmen, die eben auch Firmenkunden bedient haben und seit 4-5 Jahren mache ich das eben komplett sozusagen auf eigene Rechnung, auf eigenen Namen, habe mein eigenes Schulungszentrum aufgebaut in Westdeutschland, in Westfalen ein kleiner Ort dort, wo wir aber sehr schöne Möglichkeiten haben, ein sehr schönes Schulungszentrum haben und biete dort eben mit meinen Mitarbeitern jetzt Schulungen an, dort vor Ort, fahre aber natürlich auch zu den Kunden raus, die eben Unterstützung brauchen. Üblicherweise eher sehr große Kunden, wo nur sehr wenige Administratoren dann tatsächlich eben dieses Wissen benötigen. Das ist meistens eine sehr kleine Gruppe von Personen, meine Zielgruppe. Dementsprechend teuer sind die Kurse. Man muss ja auch irgendwo das Geld verdienen, um dann auch solche Events besuchen zu können, wo man dann eben ein Wochenende oder vielleicht auch mal eine Woche opfern muss, um das entsprechend vorzubereiten, um sich darum zu kümmern. Ja. Aber es macht sehr viel Spaß. Sonst würde ich es nicht tun. Also Spaß ist immer noch das Wichtigste an dem Ganzen. Also man muss davon leben können und es muss Spaß machen.
Ja,
und
das tut's. Das merkt man auch, dass es dir Spaß macht. Eine weitere Facette von dir ist ja, du bist Buchautor. Du schreibst Bücher, so wie ich auf den ersten Blick gesehen habe, hauptsächlich zur Sicherheit, zum Thema Sicherheit. Die sind immer im selben Verlag, glaube ich, erschienen. Wie kommt so ein Buch zustande? Oder wirst du vom Verlag angefragt, ob du was schreiben willst? Oder geht das umgekehrt? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Wie entsteht so ein Buch? Also zunächst mal nur die Idee eines Buches.
Okay, das ist sehr unterschiedlich. Also das erste Buch war offiziell noch nicht Edison Wesley, sondern noch Markt und Technik, die allerdings in Wirklichkeit derselbe Verlag sind. Da hat mich damals der Verlag angesprochen. Das heißt, irgendein Novemberabend, glaube ich, war es, ruft mich ein Lektor an von Markentechnik und fragt, ob ich nicht Lust hätte, ein Buch zu schreiben. Ich wäre empfohlen worden zu diesem Bereich und ob ich nicht Lust hätte, da so etwas zu tun. Ich hatte mir das dann ein paar Wochen durch den Kopf gehen lassen, weil ich gar nicht wusste, was da auf mich zukommt. Ich war kurz vorher noch an der Universität in der Promotion gewesen, wusste also, wie viel Aufwand das ist, ein derartiges Dokument vielleicht zu entwickeln und habe mich dann irgendwann einfach mal durchgerungen, das zu versuchen. Das hat recht gut geklappt. Mit dem Lektor verbindet mich inzwischen jetzt eine sehr, sehr innige Freundschaft. Wir haben uns sogar heute noch hier getroffen. Er läuft hier irgendwo auch rum. Und seitdem ist es so, dass er vorschlägt oder ich vorschlage. Meistens schlage ich vor, er sagt ja und dann fängt er an zu drängeln, weil man dann eben doch immer wieder über den Termin drüber weg ist. Und dann ist es eben sehr schwer, wie das Buch dann weiter sich entwickelt und weiter entsteht. Also das kommt immer sehr stark auf das Buch an. Einige kann man so runterschreiben, einige sitzt man 2 Jahre dran und weiß gar nicht, wie man es anfangen soll, macht immer wieder neue Versuche. Das SE Linux Buch war so ein Fall. Also bei dem Buch, ich hatte es im Grunde fast fertig und habe mir das noch einmal durchgelesen, habe nur gedacht, das geht so nicht. Didaktisch war der Aufbau absolut nicht zufriedenstellend. Ich habe alles gelöscht, ich habe nochmal von vorne angefangen. Das hat dann dazu geführt, dass dieses Buch etwa ein Jahr oder 1,5 Jahre später als angekündigt dann tatsächlich rauskam. Ich bin immer noch nicht ganz zufrieden, aber es ist besser zumindest als der erste Versuch.
Okay, das heißt, man muss sich auch eine recht große Zeitspanne vorstellen, gerade wenn du zu einem Thema schreibst, wo du dich vielleicht auch noch mehr arbeiten oder tiefer einarbeiten willst. Wir haben im Vorgespräch auch ein bisschen über den ganzen Kommerz gesprochen, was dahinter steckt. Da sind ja mehrere Unternehmungen und Menschen, die daran verdienen möchten. Schlussendlich wird ja wahrscheinlich dem Autor der kleinste Teil bleiben, nehme ich mal an.
Also ob es der kleinste Teil ist, weiß ich nicht, aber es ist nicht viel. Also man darf sich nicht vorstellen, dass man mit Büchern, also mit dem Buch selbst verdient man nicht unbedingt Geld. Das kommt immer so ein bisschen darauf an, wie groß die Auflage ist, wie viele Exemplare verkauft werden. Aber die meisten Verlage, die meisten guten Verlage zumindest, bezahlen den Autor prozentual. Das heißt, das Buch, was für 50 Euro im Laden steht, davon bekommt der Autor eben nur einen sehr kleinen Teil. 50% geht an den Verlag, 50% bleibt im Buchhandel in etwa. Von den 50%, die der Verlag bekommt, bekommt dann der Autor in Abhängigkeit dessen, was er ausgehandelt hat, vielleicht 10, vielleicht 12, vielleicht 15%. Das heißt, von 50 Euro Buch bleiben 2,50 Euro beim Autor hängen, im schlechtesten Fall. Und wenn so ein Buch dann 2.000 Exemplare im Verkauf bringt oder 3.000, dann sind das so 5.000 Euro oder 6.000 Euro, 7.000 Euro, die man dort bekommt. Als Selbstständiger, der ich nun mal bin, der das versteuern muss, Krankenkasse davon bezahlen muss und Ähnliches, ist das nicht besonders viel, wenn man sich überlegt, dass man an so etwas vielleicht 3 bis 4 Monate Vollzeit tatsächlich arbeitet. Mit Vollzeit meine ich, man kann nebenher nichts anderes mehr tun oder man arbeitet eben nur die Nächte und die Wochenenden durch, damit man das eben neben der Arbeit machen kann. Das ist schon ein sehr großer Aufwand und Das Buch selbst entschädigt nicht dafür, also über den Verkauf. Das sind dann eher die Sekundäreffekte. Also das Buch ist einfach Werbung. Es ist unglaublich, wie viele Kunden ich tatsächlich aufgrund der Bücher bekommen habe. Wo also ein Kunde anruft und sagt, wir haben Ihr Buch gekauft, wir wollen genau das machen, aber das spezielle Problem, was wir haben, steht nicht drin.
Ja.
Kommen Sie vorbei.
Ja.
Und so kriegt man dann seine Kunden.
Ja. Gibt es ein Buchprojekt im Moment, wo du gerade dran bist?
Lange wieder überfällig. Mein Bestseller, wenn man so möchte, das VPN-Buch, was ich vor jetzt inzwischen 6 Jahren geschrieben habe, ist eine Überarbeitung, weil sich dort sehr viel getan hat. Und ich hoffe, ich habe heute noch, wie gesagt, mit meinem Lektor gesprochen und ihm versprochen, dass es im Sommer fertig sein wird. Aus meiner Sicht, das würde dann bedeuten, dass es im Herbst wahrscheinlich erscheint. Das geht danach noch durchs Fachlektorat durch, durchs Sprachlektorat durch. Da muss es gesetzt werden, gedruckt werden. Das ist nochmal so 1 bis 2 Monate sicherlich, die das dann an Verarbeitungszeit kostet. Und dann wird es hoffentlich im Herbst erscheinen.
Ja. Ja, wir kommen zur Schlussfrage, Ralf. Da möchte ich mehr so übergreifend fragen, wie beurteilst du die Open-Source-Gemeinde als Ganzes, also mit dem ganzen Kommerzbereich? Denkst du, die wird sich noch besser positionieren können? Im ganzen Kommerz kommen wir da nach vorne oder verlieren wir an Schwung?
Also ich finde es faszinierend. Also ich bin jetzt seit vielen Jahren dabei und habe gerade auch den Linux-Einsatz in den Unternehmen über die Jahre gesehen und wie sich das verändert hat. Und ich finde es faszinierend, wie weit wir heute sind. Wenn man sich anschaut, wo Open Source vor 10 Jahren war, dass kaum einer überhaupt was mit dem Begriff anfangen konnte dass damals eben Firmen wie Microsoft oder andere große Firmen darüber gelächelt haben. Und wenn wir uns dann anschauen, wo wir heute sind, dass Microsoft selbst Open Source Projekte macht, selbst das Entwicklungsmodell anerkannt hat als ein gutes Entwicklungsmodell, es allgemein anerkannt wird, Firmen wie IBM etc. wirklich darauf setzen, dann glaube ich, kann man sich wirklich glücklich schätzen. Und ich denke, dass das auch nicht mehr aufzuhalten ist. Es wird also nicht mehr zurückgehen, sondern Open Source wird immer seinen Stellenwert behalten, vielleicht sogar noch mehr werden, vielleicht wird es irgendwann fast nur noch Open Source Software geben. Was mit Linux passiert, ist eine andere Frage. Da muss man abwarten, wie sich überhaupt der Desktop verändert. Entwicklungen wie der Google Chrome Browser oder ähnliche lassen vermuten, dass man vielleicht irgendwann gar kein Betriebssystem mehr braucht, zumindest nicht auf dem Client. Das ist sicherlich noch etwas ganz anderes, das kann man so nicht sagen. Aber Open Source, denke ich mal, ist nicht mehr wegzudenken.
So, danke vielmals, Ralf, dass du zu uns gekommen bist. Ich wünsche dir noch 2 ganz interessante Tage. Und hoffe auch, dass es für dein Unternehmen noch die eine oder andere Rosine zu finden gibt hier.
Ich danke auch.
Das war Ralf Spenneberg bei Radio Tux. Bei uns geht's weiter mit Musik.